Heute ist der 25. Dezember, der erste Weihnachtsfeiertag. Willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest.
Auch von mir frohe Weihnachten an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Und frohe Weihnachten an dich, Jana.
Danke. Das wünsche ich dir auch. Wie immer starten wir unser Programm mit einer Diskussion über aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der überraschenden Entscheidung des Magazins The Economist, Syrien zum Land des Jahres zu ernennen. Danach sprechen wir über die Ausgaben für Weihnachtseinkäufe in der EU, die dieses Jahr steigen werden. Diese Ausgaben sind jedoch weniger ein Ausdruck überschwänglicher Weihnachtsfreude, als vielmehr das Ergebnis von Inflation und strengeren Sicherheitsvorschriften für Spielzeug. In unserem Wissenschaftsthema sprechen wir heute über eine Studie, die zeigt, dass viele Menschen KI zur emotionalen Unterstützung und für soziale Interaktionen nutzen. Und wir beenden den ersten Teil des heutigen Programms mit einer Würdigung von Rob Reiner, dem bekannten Regisseur und Schauspieler, der zusammen mit seiner Frau Michelle Singer Reiner in seinem Haus in Los Angeles ermordet wurde.
Ich muss sagen, dass mich die Wahl Syriens zum Land des Jahres 2025 überrascht hat.
Das glaube ich. Aber diese Liste ist nicht wie die Rangliste der glücklichsten Länder der Welt, wo immer ein skandinavisches Land an der Spitze steht. Ich wette, dass dich auch die Wahl des Zweitplatzierten überrascht hat.
Argentinien? Ja, das ist wirklich eine interessante Wahl. Ich bin sicher, dass wir später im Programm eine gute Diskussion darüber führen werden.
Ganz bestimmt. Jetzt erzähl uns doch bitte, worüber wir im zweiten Teil des Programms sprechen werden.
Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf Verbs meaning to know. Wir sprechen über den reichsten Deutschen, der jemals gelebt hat. Es ist Jakob Fugger, der im Mittelalter ein Vorreiter des modernen Handels war. Er finanzierte Fürsten, Könige und Päpste. Und ohne sein Geld würde die Welt heutzutage vermutlich anders aussehen. Wenn man in Deutschland ein Haus erbt, gibt es neben der Erbschaftssteuer, die man zahlen muss, auch die Sanierungspflicht des Hauses. Es mag sein, dass die deutsche Redewendung "einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul" auf diese Situation also nicht ganz zutrifft. Genau das ist die Redewendung dieser Woche.
Klingt gut. Los geht's.
The Economist verkündet das Land des Jahres.
Jedes Jahr wählt das Magazin The Economist ein Land, das besondere Fortschritte erzielt hat. Das ist nicht unbedingt das glücklichste oder mächtigste Land der Welt. Inmitten globaler Turbulenzen gelang es in diesem Jahr insbesondere Syrien und Argentinien, trotz widriger Umstände bemerkenswerte Fortschritte zu erzielen. Von diesen beiden Ländern entschied sich The Economist am Ende für Syrien als Land des Jahres. Nach dem Sturz der brutalen Diktatur von Bashar al-Assad durch islamistische Rebellen Ende 2024 hatte sich Syrien auf das Schlimmste gefasst gemacht und eine islamistische Theokratie oder Chaos befürchtet. Stattdessen hat das Regime von Ahmed al-Sharaa Stabilität bewahrt, soziale Freiheiten ausgeweitet und die internationalen Beziehungen verbessert. Millionen Syrer sind zurückgekehrt und die Wirtschaft erholt sich langsam. Argentinien hat unter Präsident Javier Milei bemerkenswerte wirtschaftliche Fortschritte erzielt. Mileis weitreichende Reformen zur Liberalisierung des Marktes umfassten die Kürzung von Subventionen und die Aufhebung von Kapitalkontrollen. Das Land hat begonnen, Jahrzehnte der Stagnation, Inflation und Armut hinter sich zu lassen. Dieser Wandel gibt Wirtschaftsreformern weltweit Anlass zur Hoffnung.
Also ich persönlich wäre nicht zu optimistisch, was Syrien angeht. Klar, Assad ist weg und die neue Regierung hat keine Theokratie eingeführt. Aber es gibt immer noch Massaker und diese Art der Clanherrschaft macht mir Sorgen. Die Lage scheint immer noch instabil zu sein.
Länder, die jahrzehntelang unter brutalen Diktaturen und Bürgerkriegen gelitten haben, werden nicht über Nacht zu stabilen Demokratien. Aber sieh dir nur den Wandel in Syrien an. Frauen haben mehr Freiheit. Unterhaltung ist dort wieder erlaubt. Und das Land knüpft neue internationale Beziehungen. Das ist ein riesiger Fortschritt gegenüber der Situation vor einem Jahr.
Stimmt, aber ich finde, dass Argentiniens Fortschritte genauso bemerkenswert sind, wenn nicht sogar noch bemerkenswerter. Mileis radikale Wirtschaftsreformen beginnen sich auszuzahlen. Die Inflation ist stark zurückgegangen und es gibt weniger Armut.
Die Zahlen sehen gut aus, aber das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Wenn die alten politischen Kräfte zurückkehren, könnte alles wieder zusammenbrechen. Die Veränderungen in Syrien scheinen jedenfalls substanzieller zu sein.
Ich verstehe dein Argument, aber ich denke, beide Länder haben noch viel Arbeit vor sich. Europäische Statistiken zum Weihnachtsgeschäft zeigen höhere Ausgaben in diesem Jahr.
Die Ausgaben für Weihnachtseinkäufe in der EU werden 2025 voraussichtlich steigen, was auf Inflation und strengere Sicherheitsvorschriften für Spielzeug zurückzuführen ist. Laut Statista wird Deutschland mit Weihnachtsausgaben in Höhe von 85,24 Milliarden Euro führend in der EU sein, gefolgt von Frankreich mit 71,65 Milliarden Euro, Italien mit über 43 Milliarden Euro und Spanien mit 30,6 Milliarden Euro. Aufgrund der gestiegenen Preise könnten die Geschenke in diesem Jahr teurer für Verbraucher werden. Eurostat berichtet, dass die jährliche Inflationsrate in der Eurozone im November 2,2% erreicht hat. Unterdessen bleibt das Vereinigte Königreich mit einem prognostizierten Anstieg der Weihnachtsausgaben um 3,5% gegenüber dem Vorjahr, trotz eines langsamen Starts in die Einkaufssaison, das Land mit den höchsten Ausgaben in Europa. Beliebte Geschenke sind unter anderem Kosmetikprodukte, Modewaren und Elektronikartikel. Die Ausgabentrends unterscheiden sich jedoch je nach Land. Tschechen kaufen gerne Kosmetika und Spielzeug. Polen tendieren zu Schmuck. Spanier kaufen mehr Second-Hand-Artikel und Italiener bevorzugen Haushaltsgeräte.
Ich finde es schön, dass die Menschen trotz der etwas höheren Preise Festtagsstimmung aufkommen lassen.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Sache ist. Durch die Inflation wird alles teurer. Ja, die Menschen geben mehr aus. Aber das bedeutet nicht, dass sie auch mehr für ihr Geld bekommen.
Ach, komm schon. Ich glaube, die Menschen möchten ihren Familien nach einem schwierigen Jahr einfach etwas Gutes tun.
Ach ja, so sehr, dass die Spanier zu Second-Hand-Geschenken greifen, um über die Runden zu kommen?
Second-Hand-Läden bieten mehr als nur günstigere Preise, Jana. Man kann dort auch wirklich tolle Retro-Dekorationen und Kunstgegenstände finden. Das sind manchmal sogar bessere Geschenke als Parfum oder Elektronikartikel. Neue Studie. Viele Menschen suchen emotionale Unterstützung bei KI.
Ein Drittel der Briten nutzt künstliche Intelligenz zur emotionalen Unterstützung und für soziale Interaktionen. Fast jeder Zehnte wendet sich wöchentlich an KI-Chatbots, um emotionale Bedürfnisse zu erfüllen. Und 4% tun dies sogar täglich. Dies geht aus einem umfassenden Bericht hervor, der auf einer repräsentativen Umfrage unter 2028 britischen Teilnehmern basiert und diesen Monat vom britischen AI Security Institute, AISI, veröffentlicht wurde. Darin werden sowohl positive Erfahrungen als auch gravierende Schadensfälle aufgezeigt, darunter der Fall eines Teenagers aus den USA, der nach einer Diskussion seiner Gefühle mit ChatGPT Selbstmord begangen hat. Das Institut warnt davor, dass Chatbots politische Meinungen beeinflussen und teilweise fehlerhafte Informationen liefern können. Laut AISI entwickeln sich KI-Modelle rasant weiter. Sie sind mittlerweile bei Ratschlägen zu Fehlerbehebung, bei Laborexperimenten und bei Recherchen auf dem Gebiet der Gentechnik sogar besser als Experten mit Doktortitel.
Jeder Dritte sucht emotionale Unterstützung bei KI. Ist das nicht alarmierend?
Ich finde das nicht unbedingt negativ. Wenn Chatbots helfen können, dass man sich weniger einsam oder ängstlich fühlt, warum sollte man sie dann nicht nutzen?
Aber was ist mit dem Fall des Teenagers, der nach einem Chat mit KI Selbstmord begangen hat? Chatbots sind keine geschulten Therapeuten. Sie können falsche und gefährliche Ratschläge geben.
oder sogar die politischen Meinungen von Menschen beeinflussen. Ja, ich weiß. Aber KI verbessert sich mit rasanter Geschwindigkeit. Ich bin jedoch auch der Meinung, dass wir bessere Sicherheitsvorkehrungen brauchen.
Ich finde es problematisch. Es muss mehr Forschung zu den Auswirkungen dieser Technologie betrieben werden. Und wir brauchen echte Kontrollen. Emotionales Wohlbefinden darf nicht unregulierten Algorithmen überlassen werden. Hollywood trauert um Rob Reiner und würdigt sein Vermächtnis.
Der bekannte Regisseur und Schauspieler Rob Reiner ist im Alter von 78 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Michelle Singer Reiner in seinem Haus in Los Angeles gestorben. Als Todesursache wurden Stichverletzungen genannt. Ihr Sohn Nick Reiner wurde festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Rob Reiner, Sohn des legendären Fernsehproduzenten Carl Reiner, wurde in den 1970er Jahren mit seiner Fernsehserie All in the Family bekannt, für die er 2 Emmys erhielt. Später war er ein gefeierter Regisseur und drehte Klassiker wie This is Spinal Tap, Die Braut des Prinzen, Stand by Me, Das Geheimnis eines Sommers, Harry und Sally und Eine Frage der Ehre. Reiners Karriere umfasste Schauspielerei, Regie und Filmproduktion, was ihn in Hollywood einzigartig machte. Reiner und seine Frau waren auch für ihr Engagement für progressive Anliegen bekannt, darunter für die Unterstützung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Reiners Vermächtnis ist geprägt von künstlerischer Vielseitigkeit und einem bedeutenden kulturellen Beitrag.
Das ist sehr traurig. Rob Reiners Vielseitigkeit war spektakulär. Er hatte eine wirklich beeindruckende Karriere.
Auf jeden Fall. Sein Film This is Spinal Tap hat die Welt der Komödie revolutioniert.
Das stimmt. Der Mockumentary-Stil, den er in diesem Film als erster verwendet hat, hat den Weg für viele andere geebnet. Aber ehrlich gesagt finde ich, dass sein wahres Genie in Stand by Me zum Ausdruck gekommen ist. Die Szene mit dem Kuchenbettessen. Ein Klassiker.
Ja, das war brillant. Aber auch ziemlich ekelerregend. Ehrlich gesagt finde ich, dass Harry und Sally sein wahres Meisterwerk ist. Diese Szene in Cat's Delicatessen? Du weißt, welche ich meine?
Oh ja, das ist ein Kultklassiker. Da hast du recht. Aber in manchen seiner Filme finde ich seine sentimentale Seite etwas zu übertrieben. Zum Beispiel in Die Braut des Prinzen. Das ist für mich zu dick aufgetragen.
Ah, aber genau das macht doch den Charme seiner Filme aus. Seine Herzlichkeit und emotionale Tiefe.
Da hast du wohl recht. Absurde Komödie, sentimentale Romantik und herzergreifendes Drama. Das bringen nicht viele Regisseure unter einen Hut. Verbs meaning to know. Jakob Fugger, der reichste Deutsche.
Die Liste mit Namen berühmter deutscher Persönlichkeiten ist lang. Auch die Liste mit äußerst Wohlhabenden kennt kein Ende. Doch ein reicher Deutscher sticht hier besonders hervor. Es ist Jakob Fugger, der vor 500 Jahren den Handel in ganz Europa von seiner Heimatstadt Augsburg dominierte. Sein Vermögen belief sich laut Historikern auf umgerechnet etwa 400 Milliarden Dollar.
Das ist ja unglaublich. Ich dachte immer, im Mittelalter waren Könige und Kirchenoberhäupter bekannt für ihren Reichtum.
Dann kennst du dich aber nicht mit der Geschichte Jakob Fuggers aus. Er lieh den Mächtigen der damaligen Zeit sein Geld, damit diese ihre Prachtbauten und ihren Lebensstil finanzieren konnten.
Ich wusste gar nicht, dass diese Leute das Geld gebraucht haben. Warum hat er ihnen denn so viel Geld geliehen?
Tja, auf jeden Fall nicht ohne Hintergedanken. Er hat gewusst, wie er daraus Kapital schlagen konnte.
Wahrscheinlich so, wie es auch heute noch funktioniert. Mit Zinsen.
Er war sogar noch gewiefter. Er lieh einigen Fürsten so viel Geld, dass er wusste, sie würden es ihm niemals zurückzahlen können.
Soweit ich mich mit dem Bankwesen auskenne, ist das eher riskant und nicht besonders schlau.
Im Gegenzug erhielt er aber das Recht, den Bergsegen auszuschöpfen.
Bergsegen? Ich weiß nicht, was du damit meinst. Ich verstehe nur Bahnhof.
Die Fürsten gaben Jakob Fugger die Erlaubnis, in ihren Regionen Edelmetalle abzubauen. Er handelte mit ihnen feste Preise aus, zu denen er ihnen beispielsweise Silber oder Kupfer abnehmen konnte. Diese lagen weit unter dem marktüblichen Preis.
Und dann hat er satte Gewinne gemacht, indem er sie weiterverkauft hat.
Genau. Und weißt du, wie man damals zu Reichtum und Einfluss kam? Daran hat sich auch bis heute nichts geändert.
Natürlich weiß ich es nicht, sonst wäre ich es ja schon längst.
Man nutzt den technologischen Fortschritt für seine Zwecke.
Naja, klingt erstmal logisch. Ich weiß, welche Themen da in der heutigen Zeit relevant sind. Es geht um KI, Robotik und so weiter. Aber welchen Fortschritt wusste Jakob Fugger denn im Mittelalter für seine Zwecke zu nutzen?
Die Technologie der Montanwirtschaft, also wie man effizient Bergbau betreibt. Er hat es sogar zu einem Monopol geschafft. Dann hat er seine Geschäfte ausgeweitet und Handelszentren in ganz Europa etabliert.
Und dann hat er wirklich seine Edelmetalle durch ganz Europa transportiert?
Nicht nur die. Wie wir heute wissen, hat er auch mit Gewürzen aus Amerika und Indien gehandelt. Und über das Handelsnetzwerk wurden Informationen nach Augsburg getragen, die für ihn wichtig zu wissen waren. Unter anderem auch Nachrichten, die scheinbar irrelevant für seine Geschäfte waren.
Was darf ich darunter verstehen?
Zum Beispiel Informationen über den Gesundheitszustand des Papstes.
Wieso wollte er darüber Bescheid wissen, wie es dem Papst geht?
Falls es in naher Zukunft einen Wechsel an der Spitze des Vatikans geben würde, musste er wissen, wie der neue Papst zum Fugger-Imperium steht. Es floss eine Menge Geld von Augsburg in den Vatikan.
Die Welt war damals vernetzter, als ich gedacht habe.
Wir wissen nicht, ob der Petersdom in Rom ohne Fuggers Geld je gebaut worden wäre.
Einem Geschenkengaul schaut man nicht ins Maul. Don't look a gift horse in the mouth. Der deutsche Sanierungswahn. Ich habe heute gute Laune. Ein guter Freund von mir hat von einem entfernten Verwandten ein kleines Häuschen vererbt bekommen. Das ist zwar über 100 Jahre alt, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, wie ich immer sage. Wir gehen gleich feiern.
Weiß dein Freund denn auch, was da mit so einer Erbschaft auf ihn zukommt?
Was meinst du?
Naja, Nach einem Freibetrag von 20.000 Euro zahlt jemand, der von einem entfernten Verwandten erbt, 30-50% Erbschaftssteuer, je nach Wert des Hauses.
Na gut, und? Das ist zwar schon sehr happig, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Selbst wenn die Hälfte für die Steuer draufgeht, das Erbe wird ja wohl nicht null sein.
Da das Haus alt ist, wie du sagst, würde ich diesem geschenkten Gaul schon etwas tiefer ins Maul schauen. Ich nehme nicht an, dass dir und deinem Freund bewusst ist, dass er im Erbfall gesetzlich verpflichtet ist, das Haus zu sanieren. Das besagt das Gebäudeenergiegesetz von 2024.
Das höchst umstrittene Heizungsgesetz der Ampelregierung? Ich wusste nicht, dass das auch auf Erbfälle zutrifft.
Das tut es. Das Ziel der Regierung war die Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen, um die Klimaziele Deutschlands zu erreichen. Und es geht hier nicht nur um die Heizungen, die mindestens 65% erneuerbare Energie nutzen müssen.
Warte mal, ich mache mir hier eben mal eine Liste.
Gerne. In den meisten Häusern müssen die Außenfassade und das oberste Stockwerk gedämmt werden. Alte Heizungen müssen ausgetauscht und Heizungsrohre in unbeheizten Räumen müssen isoliert werden. Dein Freund ist verpflichtet, einen Energieberater anzuheuern.
Und wie viel Zeit hat man für diese Bauarbeiten?
2 Jahre. Ansonsten wird ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro fällig. Und die Arbeiten musst du dann trotzdem durchführen.
Und wie viel kostet der Spaß?
Für die meisten Häuser bedeutet das mindestens 50.000 bis zu 150.000 Euro.
Sicherlich bekommt man doch dafür staatliche Hilfen, oder?
Klar. Es gibt Zuschüsse und steuerliche Abschreibungen. Das macht den Kohl aber auch nicht fett. Kein Erbe in Deutschland sagt mehr, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
Dann verkauft er das Haus eben.
Da jeder Käufer ja auch sanieren muss, wird der Kaufpreis des Hauses und damit der Ertrag deines Freundes für ein altes Haus gegen Null gehen.
Das Gesetz ist total bescheuert. Es setzt die völlig falschen Anreize, nämlich gegen Eigentumsbesitz. Da ist es kein Wunder, dass Deutschland weltweit zu den führenden Nationen gehört, wenn es um den Prozentsatz von Mietern geht.
Und stell dir mal vor, es gäbe mehr als nur einen Erben, beispielsweise in einer Familie. Hier sind lebenslange Zerwürfnisse im Familienkreis praktisch vorprogrammiert, denn man muss sich auf die Kosten einigen. Einer sagt, dass man einem geschenkten Gaul nicht ins Maul schaut, andere sind schlauer.
Ich sehe gerade, Deutschland ist auch weltweit führend, wenn es um den Prozentsatz an Erben geht, die ihr Erbe schlicht ausschlagen.
Und wenn sie das tun, geht das Erbe an den Staat.
Ich sehe hier ein Muster. Einen gefährlichen Interessenkonflikt des Staates, der sich mit Gesetzen alles unter den Nagel reißt. Also, ich rufe jetzt erstmal meinen Freund an.
Ja, Michael, das waren wieder sehr interessante Themen. Das wird mir zu denken geben über die Feiertage, dass die Menschen sich an die KI wenden, um sich zu trösten, dass wir einfach nicht verstehen, dass wir ja miteinander reden müssen. Und da passt das auch zu dem Thema mit Jakob Fugger, der ja wohl irgendwie solche Technologien nicht hatte, aber dafür gut mit den Menschen zurechtkam, um sich so ein Netzwerk zu bauen.
Ja, Jakob Fugger aus Augsburg. Und das weiß ich auch, warum man Augsburg auch die Fuggerstadt nennt. Das macht alles Sinn. Und ja, vor 500 Jahren ein Vermögen von 400 Milliarden anhäufen. Ja, das ist nicht ganz das, was Elon Musk heutzutage besitzt, aber alle Achtung. Ja, das war die Episode Nummer 494, die wir heute abgedreht haben. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und hoffe, dass wir uns bald wieder hören.
Schön. Dann alles Gute. Bis dann.
Tschüss.